Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wenn schon bei einem Spiel mit klaren Regeln es so kontrovers zugeht, wie soll das dann erst auf der globalen Ebene gehen? Man ist von Regeln betroffen, aber kann gar nicht mitreden, wie diese Regeln aussehen sollen. Man kann gar nicht mit darüber bestimmen, was eigentlich Gerechtigkeit und was Ungerechtigkeit ist. Wir sehen also hier, dass Ungerechtigkeit auch dann anfängt, wenn man nicht gefragt wird, wenn man nicht gehört wird, wenn man nicht mitbestimmen kann.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute das erste Mal aus dem Podcast-Studio per Videoaufzeichnung. Hintergrund für das Ganze ist, dass heute Tag wissenschaftliches Symposium am RHI ist und wir zum Thema Perspektivengerechtigkeit wieder neun ExpertInnen gebeten haben, hier ihren Talk zu halten. Und jetzt gerade bei mir im Studio ist Regina Kreide. Hallo und herzlich willkommen,
ja,
Frau Kreide.
Hallo.
Sie haben schon ein bisschen was absolviert hier bei uns und unten den Saal gesehen. Sie sind Professorin und sprechen immer vor großen Mengen. Ist es trotzdem ein bisschen aufregend, heute hier zu sein?
Es ist aufregend und es ist, wie Sie schon sagten, vielleicht nicht ganz so anders als vor einem vollen Hörsaal mit Erst- oder Zweitsemestern zu sprechen. Denn während zu der Zeit, als ich studierte, Philosophen wie zum Beispiel Jürgen Habermas in den Hörsaal kamen und ihr Manuskript vorgelesen haben, ist es heute so, dass man die Studierenden da abholt, wo sie sind und versucht, ihnen die gesellschaftlichen Probleme und auch die politikwissenschaftlichen Reflexionen darüber näher zu bringen, so dass man versucht, möglichst viele anzusprechen und zu gucken, sind sie noch dabei, machen sie schon etwas anderes. Insofern ist es vielleicht ähnlich, aber wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Also ich bin mir sicher, Sie werden das ganz bravourös meistern. Wer Sie im Hörsaal sehen will, wo muss er denn hinfahren? An welcher Universität lehren Sie und welches Fach?
Ich lehre politische Theorie. Das ist ein Teilgebiet der Politikwissenschaft. Und ich lehre an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und die Justus-Liebigs-Universität ist, sieht vielleicht relativ neu aus, ist aber 400 Jahre alt. Es ist also eine der älteren Universitäten Deutschlands.
Bringt ja dann auch eine ganze Tradition und Geschichte des Denkens mit sich. Frau Kreide, Ihr Thema heute verlässt verlassen Sie heute ein bisschen die nationale Perspektive, über die viele andere Speaker reden. Sie machen den internationalen Rahmen auf, Sie schauen in die Welt. Warum ist Ihnen das beim Thema Gerechtigkeit wichtig?
Das ist deshalb so wichtig, weil wir in einer globalisierten Welt leben und Gerechtigkeitsprobleme vor Ort auftreten, durchaus. Ihre Nachbarn werden aus ihrem Haus geklagt, zum Beispiel. Aber wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, es ist nicht nur ein lokales Problem. Häufig sind es internationale Strukturen und Regeln, die mit dazu beitragen, dass Gerechtigkeit vor Ort sich als Unrecht darstellt. Zum Beispiel wissen wir inzwischen, dass große Immobilienfirmen ganz systematisch Straßenzüge in größeren Städten in allen Teilen der Welt aufkaufen. Das können sie tun, weil es noch keine internationalen Regeln gibt, die das einhegen. Sie sehen also hier schon, es gibt eine Verbindung zwischen lokal erfahrener Ungerechtigkeit und globalen Regeln, die nicht greifen, oder aber auch einer Lücke im globalen Regelsystem.
Ja, ich habe heute so ein bisschen so mein Motto-Sweatshirt für den Talk an. Be kind to others steht drauf. Ist ja eigentlich auch was alle Menschen, egal wo auf der Welt, sich wahrscheinlich doch erstmal wünschen. Freundlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit.
Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, denn empirische Studien zeigen, dass tatsächlich weltweit, egal ob in München, Nairobi, Tokio, Menschen über Gerechtigkeit diskutieren und auch ein Gefühl für Gerechtigkeit haben. Was das letztlich aber bedeutet, kann ganz unterschiedlich sein. Und deshalb ist es nicht so einfach, über globale Gerechtigkeit zu sprechen, denn es gibt, wir müssen darüber nachdenken, es gibt verschiedene Kulturen, Religionen, politische Systeme. Wir müssen an ganze Generationen denken. Und wenn wir das im Blick haben, fällt einem auf, naja, es ist doch eine komplizierte Angelegenheit, sagen zu können, was die einen Prinzipien globaler Gerechtigkeit für alle meinen könnten. Und mit sei freundlich, ja, das merken wir dann, reicht dann womöglich nicht aus.
Das ist ganz gut. Mal gucken, ob Sie jetzt freundlich zu mir sind. Also, ich habe hier was dabei, die Gerechtigkeit. Aber nicht die Justitia, sondern diesmal anders mit offenen Augen. Und Frau Greide, ich lege das jetzt zwischen uns und Sie teilen mal gerecht.
Ah, ja.
Wie kommen wir beide hier raus?
Ja, da würde ich sagen, ich bin Gast, nehme alles und verabschiede mich freundlich.
Dann nehmen Sie, greifen Sie zu. Vielen Dank. Ich wünsche jetzt allen ganz viel Spaß im Talk von und mit Regina Greide unten bei den RHI-Talks. Schauen Sie sich's an und auch Ihnen, Frau Greide, jetzt viel Spaß unten. Dankeschön.
Danke auch.
Stellen Sie sich vor, 40 Jahre lang lebten Ihre Nachbarn in einem Mietshaus. Dann wurde das Haus verkauft, saniert, die Miete stieg, das Haus wurde weiter veräußert und ihre Nachbarn mussten ausziehen. Es macht sich irgendwie ein mulmiges Gefühl breit. Es ist alles legal, das ist klar. Aber ist es auch gerecht? Das ist, wenn wir anfangen, über Gerechtigkeit nachzudenken. Und interessanterweise ist es keinesfalls nur so, dass vielleicht hier in dem Raum, wenn Sie diese Geschichte hören oder wenn Sie so etwas erlebt haben, sich ein mulmiges Gefühl breit macht, denn empirische Forschung hat gezeigt, auch in anderen Teilen der Welt, Nairobi, Tokio, diskutieren und sprechen Menschen über Gerechtigkeit. Sie haben ein Gefühl, ein Gespür für Gerechtigkeit. Wenn es aber um konkrete Anliegen geht, dann ist es schon nicht mehr so einfach. Denken Sie an eine Alltagssituation, ein Fußballspiel. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ich bin übrigens aus Frankfurt. Die erste Mannschaft kriegt eine gelbe Karte, die zweite eine rote Karte und schon schlagen die Emotionen hoch. Es wird diskutiert, es wird geschrien. Es geht heftig zu, die Wogen sind nicht mehr klein zu kriegen. Wenn schon bei einem Spiel mit klaren Regeln es so kontrovers zugeht, wie soll das dann erst auf der globalen Ebene gehen? Es ist noch wesentlich komplexer. An was muss man nicht alles denken? Daran, dass es verschiedene Kulturen gibt, verschiedene Religionen, verschiedene politische Systeme. Man muss an die unterschiedlichen Generationen denken. Ungeachtet dessen haben sich Philosophen und Philosophinnen in den letzten 20 Jahren sehr wohl Gedanken über globale Gerechtigkeit gemacht. Und man kann zwei grobe Denkrichtungen unterscheiden. Die interaktionistische und die strukturalistische. Die interaktionistische, ein bisschen wie der Name schon sagt, interessiert sich für das Handeln zwischen Menschen. Sie interessiert sich dafür, was Menschen einander schulden, auch wenn sie sich gar nicht kennen. Der australische Philosoph Peter Singer, er ist ihm vielleicht auch aus der Lektüre von Zeitungen bekannt, der sagt, naja, wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch leidet. Und wenn ich mit relativ wenig Aufwand, zumindest mit so wenig Aufwand, dass ich nicht schlechter dastehe, wie die Person, um die es geht, helfen kann, dann bin ich dazu moralisch verpflichtet. Das klingt erstmal einleuchtend. Gucken wir uns das etwas genauer an. Ich spende 50 Euro an eine vertrauenswürdige Organisation. Für mich ein relativ kleiner Betrag. Ich gehe einmal nicht aus Essen, aber ich weiß, ich kann dadurch Menschenleben retten. Das ist sozusagen Singers utilitaristische Herangehensweise. Die Kritiker aber sagen, so einfach ist es nicht. Das ist ja so, als würde man auf immer die gleiche Wunde jedes Mal nur ein Pflaster kleben, ohne jemals zum Arzt zu gehen. Mit anderen Worten, man kümmert sich dann offensichtlich gar nicht um die Ursachen. Es hilft, aber nur beim ersten Mal. Vielleicht auch beim zweiten. Der strukturalistische Ansatz versucht genau das. Er kümmert sich um die Ursachen. Strukturalistisch heißt in dem Fall, es geht um Regelsysteme. Auch weltweite Regelsysteme und deren Auswirkungen auf unser Leben. Also denken Sie an die WTO, die Handelsstandards setzt und häufig genug weniger vorteilhaft für kleinere Länder ist. Oder denken Sie auch an die Immobilienbranche und daran, dass viel Geld im Immobilienbereich gewaschen wird. So viel, dass man für Deutschland schätzt, dass Deutschland zwischen 50 und 100 Milliarden Euro im Jahr verloren gehen. Warum? Weil es hier zu wenig Regeln gibt. Man könnte sagen, das internationale Regelsystem ist in gewisser Weise ungerecht, weil es Geldwäsche in diesem Ausmaß zulässt und es sollte viel mehr Regeln geben. Die Kritiker aber sagen, na ja, also auch diese Position hat ihre Schwächen, obgleich es da schon in die richtige Richtung gehen könnte. Aber die Strukturalisten fangen mit Prinzipien an, mit globalen Prinzipien. Zur Verteilung zum Beispiel oder zur Regelung von Verteilung. Und sie übersehen dabei, dass diese Prinzipien philosophisch in abstracto begründet werden und dann in einem zweiten Schritt auf die Wirklichkeit angewendet werden. Die Wirklichkeit ist aber in der Regel komplex und viel komplexer, so dass man sagen muss, ja, weder der interaktionistische Ansatz noch der strukturalistische Ansatz können hier wirklich etwas zur globalen Gerechtigkeit sagen. Sie weisen beide auf wichtige Aspekte hin, aber die Lösung ist nicht sehr überzeugend. Also, was tun? Wie wäre es, wenn wir auf die Rückseite der Gerechtigkeit gucken? Wenn wir uns um 180 Grad drehen und die Ungerechtigkeit betrachten? Das wundert Sie vielleicht, denn Ungerechtigkeit in der Tat war in der Philosophiegeschichte eher ein Randgebiet. Obgleich es immer auch schon Ausnahmen gab, also Augustinus, vor ihm Platon. Beide beschäftigten sich mit Ungerechtigkeit. Sie waren Kinder ihrer Zeit. Sie lebten in einer Zeit der Kriege, der Umbrüche, der Unsicherheit. Und sie sagen, wie kann man überhaupt wissen, was Gerechtigkeit ist, in einer so unsicheren Zeit? Wir haben das Wissen nicht. Deshalb ist es besser, sich mit Gerechtigkeit zu befassen. Nun, man mag meinen, vielleicht, weil wir auch wieder in so einer Zeit leben, hat sich die Philosophie jüngst auch wieder mehr mit Ungerechtigkeit befasst. Und es gibt meiner Meinung nach mindestens drei gute Gründe, warum dieser Perspektivwechsel sehr fruchtbar sein kann. Erstens, wir alle haben einen Sinn für Ungerechtigkeit. Die amerikanische Philosophin und Politikwissenschaftlerin Judith Sklar sagt, ja, wir brauchen keine großen Theorien und Prinzipien. Wenn etwas unrecht ist, dann spüren wir das. Wenn ein Kind hungert oder wenn die Nachbarn rausgeklagt werden gegen ihre Willen und ohne Verschuldung, dann ist das etwas, ja, da braucht man nicht begründen, sondern das empfindet man so. In gewisser Weise ist der Sinn für Ungerechtigkeit ein Seismograf für Unrecht, das in der Gesellschaft passiert. Und dieser Seismograf schlägt an, noch lange bevor das System darauf reagieren kann. Zweitens. Die Perspektive der Ungerechtigkeit erlaubt es, auf neues Unrecht zu blicken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der technologische Fortschritte enorm schnell vorangehen. Und es entstehen dadurch auch neue Formen des Unrechts, die wir vorher auch noch nicht so kannten. Denken Sie an die Menschen, die auf Tuvalu leben, die Inseln nun verlassen möchten, weil der Meeresspiegel steigt, durch Emotionen, die andere verursacht haben. Oder denken Sie an die vielen Klickarbeiter, die irgendwo auf der Welt vor ihren Bildschirmen sitzen und für Centbeträge versuchen, die Programme der künstlichen Intelligenz zu trainieren. Die künstliche Intelligenz wäre ohne diese Arbeiter gar nicht so intelligent. Also die Ungerechtigkeit erlaubt es, uns auch mit diesen neuen Fragen zu beschäftigen. Drittens aber, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Drittens aber erlaubt es die Ungerechtigkeit und die Perspektive darauf, dass wir feststellen, wo Beteiligung fehlt. Wir haben es nämlich hier auch damit zu tun, dass häufig genug Menschen gar nicht daran beteiligt werden, wenn es darum geht, was Ungerechtigkeit eigentlich ist. Man ist von Regeln betroffen, aber kann gar nicht mitreden, wie diese Regeln aussehen sollen. Man kann gar nicht mit darüber bestimmen, was eigentlich Gerechtigkeit und was Ungerechtigkeit ist. Ein Beispiel. Es wird gerade ein Megastaudamm in China gebaut. Menschen müssen deswegen ihr Land verlassen, ohne dass sie gefragt wurden. Und wir haben es hier nicht nur mit einer ökonomischen Ungerechtigkeit zu tun, weil sie womöglich nicht entschädigt wurden, sondern das ist eine politische Ungerechtigkeit. Sie wurden von all diesen Entscheidungen ausgeschlossen. Oder der Berliner Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne machte deutlich, dass eine ganze Reihe Bürgerinnen und Bürger mehr Mitbestimmung haben wollten. Aber die Politik ließ sich bislang zumindest nicht darauf ein. Wir sehen also hier, dass Ungerechtigkeit auch dann anfängt, wenn man nicht gefragt wird, wenn man nicht gehört wird, wenn man nicht mitbestimmen kann. Wir können sagen, dass das eine der ganz grundlegenden Formen der Ungerechtigkeit darstellt. Sie fragen sich jetzt vielleicht, also wenn subjektive Unrechtserfahrung schon gleich als Ungerechtigkeit zählt, kann das überhaupt sein? Also, so was einem so einfällt, wo man sich unrecht behandelt gefühlt hat, ist das nicht ein bisschen vorschnell? Wenn zum Beispiel der Rewe umzieht und ich jetzt länger zum Supermarkt laufen muss, das ist doch keine Ungerechtigkeit, könnten Sie sagen. Oder auch wenn rechtsextreme Hetzer für sich proklamieren, dass ihre Meinungsfreiheit ungerechtfertigterweise eingeschränkt wird. Ist das Ungerechtigkeit? Sicher nicht. Denn was gehört noch dazu? Ungerechtigkeit sollte und müsste in der demokratischen Öffentlichkeit besprochen werden. Alle gemeinsam müssen darüber entscheiden, was als Ungerechtigkeit gilt und was nicht, um eben genau diesen Unterschied zu dem subjektiven Empfinden von Ungerechtigkeit besser verstehen zu können. Aber eine weitere Frage steht, denke ich, hier noch im Raum. Brauchen wir jetzt Gerechtigkeit gar nicht mehr? Können wir das? Kann das weg? Das ist auch nicht so. Wir brauchen keine große, ausgefeilte, abstrakte Theorie. Wir brauchen keine Blaupause der Gerechtigkeit. Eine vage Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen könnte, diese Vorstellung, von der ich am Anfang sagte, dass wir sie ohnehin alle haben, reicht völlig aus. Wir müssen außerdem wachsam bleiben. Und Ungerechtigkeit erlaubt das. Ungerechtigkeit zeigt uns, wo etwas im Argen liegt. Wir müssen wachsam bleiben, weil es sehr leicht passieren kann, dass wir selber Teil eines ungerechten Systems werden, das sich so weiterentwickelt und immer wiederholt. Ein Beispiel. Hier in dem Raum befinden sich sicherlich einige unter Ihnen, die in einen Pensionsfonds oder in eine Versicherung investieren. Das Geld geht dann unter anderem an Asset Management Firmen, die wiederum in Unternehmen investieren und die Unternehmen kaufen, die sich mit Infrastrukturgütern, öffentlichen Gütern befassen und diese anbieten als Serviceleistung. Es können Häfen sein, das kann der öffentliche Verkehr sein, das können aber auch Wohnungen sein. Und was passiert dann? Diese Unternehmen, die die öffentlichen Güter anbieten, werden weiterverkauft. Sie gewinnen dadurch an Wert, indem sie stark rationalisiert werden. Aber es passiert noch etwas. Die Kosten werden versucht zu senken und, das wissen wir alle, auch die Qualität der Produkte, die wir dann haben, leidet darunter. Am Ende bezahlen wir womöglich alle mehr. Mehr an Strom, mehr an Tickets, mehr an Miete. Wir profitieren, aber wir verlieren dadurch auch und verheddern uns in gewisser Weise in einem Kreislauf der Ungerechtigkeit. Das muss einem dabei immer bewusst werden. Aber der Vorteil der Ungerechtigkeit ist, dass wir hinter genau diese Kulissen gucken können, dass wir eine Idee davon bekommen, wer verantwortlich ist, wer womöglich auch seinen Gemeinpflichtsinn nicht nachkommt. Das ist also ein Vorteil der Ungerechtigkeit. Aber globale Gerechtigkeit werden wir womöglich nicht erreichen. Globale Gerechtigkeit ist aber auch kein Zustand. Globale Gerechtigkeit kann womöglich viel besser beschrieben werden als so eine Art Haltung. Eine Haltung, die es uns erlaubt, uns mit Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen. Wir fragen also nicht, wir fragen nicht nur, was ist hieran ungerecht? Was stört uns hier dran? Was macht ein mulmisches Gefühl? Das ist die negative Frage, sondern wir fragen dann immer auch, wie kann ich das verhindern? Wie kann ich diese Situation überwinden? Das heißt, dieser Sinn für Ungerechtigkeit erlaubt es auch, uns zu motivieren. Es ist eine moralische Energiequelle, wenn Sie so wollen. Eine Quelle, die uns sagt, hier wollen wir auch etwas ändern. Es ist also immer beides. Es ist die Analyse dessen, was Unrecht ist, und es ist zugleich, positiv formuliert, die Motivation dafür, etwas zu verändern. Die Feindin der Gerechtigkeit ist nicht die Regelverletzung. Die Regel kann ja eben ein Problem sein. Die Regel kann falsch sein. Die Regel kann ungerecht sein. Nein, die Feindin der Ungerechtigkeit ist das Desinteresse. Ist die Ignoranz gegenüber Unrecht. Und solange wir in der Lage sind, unseren Sinn für Ungerechtigkeit zu schärfen, nicht abzustumpfen, sondern uns dafür auch einzusetzen, Ungerechtigkeit zu überwinden, sind wir auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg, der realistisch ist und der menschlich ist und den wir gemeinsam begehen können. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!